ARD Sounds.
Hallo zusammen, ich grüße euch. Stefan Geier hier aus dem IQ-Team und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn wir haben heute mal wieder ein erstaunliches Naturphänomen, auf das wir blicken wollen. Wir haben euch ja vor kurzem von den rostenden Flüssen Alaskas erzählt. Vielleicht habt ihr die Folge gehört, verlinken wir auch nochmal unten. Aber anders als dort ist das Phänomen, um das es heute geht, weniger was zum Anschauen, sondern wenn man Pech hat, dann könnte man sagen, es bricht über uns herein und zwar während eines Gewitters. Und dann kann es offenbar für manche schnell gefährlich werden.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Und ich freue mich sehr, dass Annette Kolb da ist aus dem IQ-Team. Annette, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch.
Das sogenannte Gewitterasthma ist unser Thema. Das klingt ein bisschen bizarr. Ich bereite mal die Bühne. Das ist auf der einen Seite ein medizinisches Phänomen, klar, Asthma, aber hat eben viel mit Meteorologie zu tun. Und unser beider Mission, Annette, ist es jetzt für diese Folge mal zu verstehen, was ist da gefährlich dran? Warum kann offenbar ein normales Sommergewitter Pollen plötzlich in richtig gefährliche Teilchen verwandeln? Annette, beschreib doch mal dieses Phänomen Gewitterasthma. Was passiert da?
Ja, beim Gewitterasthma ist es tatsächlich so, dass es vor allen Dingen Heuschnupfengeplagte betrifft. Also eigentlich Menschen, die vorher auch noch nie Asthma hatten. Und die haben, hat man beobachtet, bei Gewitter öfter mal Asthmaanfälle. Und die können durchaus schwer sein. Also zu Asthmaanfällen gehören ja Husten, enge Gefühle in der Brust, pfeifendes Atmen, Luftnot. Also so richtig klassisches Asthma.
Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie einen Mixer, hast du mir vor der Aufnahme erzählt. Bei einem Mixer muss ich sagen, da denke ich an ein Gefäß, da tue ich irgendwas rein, sagen wir mal Obst, dann schalte ich ein und dann wirbelt alles rum, wird zerkleinert. Was hat jetzt das Gewitterasthma mit diesem Mixer zu tun?
Ja, das ist eben auch, muss man sich wirklich vorstellen, dass da Gräserpollen in einen Mixer kommen. Die werden auch aufgewirbelt und tatsächlich, so die Theorie, die können in kleine Bruchstücke zerfetzt werden, also auch zerkleinert werden und dadurch werden sie dann auch gefährlich.
Und das beobachtet man öfter, dass es dann Asthmaanfälle gibt vor dem Gewitter?
Ja, das beobachtet man tatsächlich öfter mal, aber was heißt immer oft, ja? Also es gibt da immer dieses ganz drastische Beispiel Melbourne in Australien 2016.
Was
da
ist da passiert?
Da gab es tatsächlich ein großes Gewitter, das sich, glaube ich, auch so über 2 Tage hingezogen hat. Und rund 9000 Menschen mussten da mit Atembeschwerden in Notaufnahmen behandelt werden. Also das ist natürlich schon krass, 9000 Menschen, kann man sich vorstellen, war nicht leicht für die Gesundheitsversorgung, ne? Nothof überlastet, Krankenwagen, ja, die Notaufnahmen in den Krankenhäusern überlastet. Also das war wirklich ein Phänomen, was man da beobachtet hat, das in seiner Schwere tatsächlich einzigartig ist. Aber es gab natürlich auch woanders schon so Fälle, die man beobachtet hat.
Also es ist kein Einzelfall, dieses Australien.
Kein Einzelfall, aber es kommt eben auch nicht so furchtbar häufig vor. Also ich würde sagen, es sind so rund 30 Fälle, die man beschrieben hat oder Ereignisse, die man da gesehen und beschrieben hat. Aber die tauchen tatsächlich auch in vielen Gegenden der Welt auf. Also man kennt das zum Beispiel aus Atlanta, in den USA, aus Calgary, Kanada. Das erste tatsächlich beobachtete Ereignis war in Birmingham, 1983 schon. Man hat es auch schon gesehen in London, aber auch in der Gegend um Neapel. Und im Südwesten Irans, also tatsächlich in vielen Gegenden dieser Welt, ja.
Jetzt habe ich ja großspurig eine Mission versprochen, zu der nicht nur wir uns aufmachen, sondern zu der Forscher sich weltweit auch aufgemacht haben. Wenn man wissen will, was bei diesem Gewitterasthma genau passiert, warum ist das so eine schwierige Suche?
Naja, die schwierige Suche ist, dass man natürlich dann erstmal mit Notfalleinsätzen zu tun hat und sich erstmal um Erkrankte oder wirklich Leute kümmern muss, die teilweise da auch zum Beispiel in Melbourne auch dran gestorben sind. Und dass man ja dann nicht immer sofort weiß irgendwie, okay, was ist das, hat das jetzt mit dem Gewitter zu tun und wie genau waren da die Winde, wie genau war da die Meteorologie, wie genau ist die geografische Umgebung. Das hat man ja alles jetzt dann erstmal nicht so im Blick. Das kann man natürlich alles nur im Nachhinein versuchen herauszufinden, indem man Daten sammelt, indem man Patienten dann zum Beispiel Fragebögen ankreuzen lässt. Ne? Wie ging es dir? Wann ging es dir? Wie?
Und da muss man ja die Meteorologie auch noch mit reinrechnen.
Genau. Und das ist halt eine mühsame Datensuche. Aber ja, in Melbourne tritt dieses Phänomen tatsächlich gehäufter auf als woanders. Und da hat man natürlich auch durchaus schon Forschung gemacht und versucht, da Theorien zu entwickeln.
Eine Sache verstehe ich nicht ganz. Wir haben auf der einen Seite den Heuschnupfen. Da geht es um große Pollen, relativ große Pollen. Dann sprechen wir über Asthma. Die Pollen, die kommen ja gar nicht so weit, dass sie jetzt in der Lunge einen Asthmaanfall auslösen könnten, oder?
Genau, die Pollen sind eigentlich viel zu groß. Also die bleiben dann in den Schleimhäuten der Nase hängen oder in den Augen, ne, Rachen, sodass man dann das Husten und Niesen anfängt. Aber die können nicht in die Bronchien, tief in die Bronchien oder in die Lunge gelangen. Das Problem bei dem Gewitterasthma, dass es Asthmaanfälle bei Heuschnupfengeplagten auslöst, ist wohl, dass diese Pollen auch zerplatzen können. Und wenn die zerplatzen, dann gibt es so kleine, man nennt die Subpollenpartikel, also so ganz, ganz mini kleine, winzige, allergieauslösende Teilchen in den Pollen. Und die sind so klein, dass man die eben einatmen kann und das löst dann das Asthma aus.
Der große Pollen wird zerkleinert wie ein Mixer, aber die Frage ist, ja, wo ist jetzt der Mixer?
Ja, der Mixer kommt ins Spiel, weil bei einem Gewitter und auch schon vor einem Gewitter natürlich oft heftige Böen auftreten und auch so starke Fallwinde. Wenn dann also im Frühjahr oder im Sommer, wenn sowieso sehr viele Pollen in der Luft sind, dann solche Fallwinde oder auch starke Böen auftreten, dann können natürlich viele Pollen erst schon mal aufgewirbelt werden. Das ist sehr schlecht für Heuschnupfengeplagte. Dann ist es aber eben so, dass zum Beispiel auch Pollen, die in höheren Luftschichten sind, durch diese hohe Luftfeuchtigkeit, die es vom Gewitter gibt, auch wieder runtergedrückt werden. Und dann kommt tatsächlich diese hohe Luftfeuchtigkeit dazu, die man vorm Gewitter hat. Da geraten die Pollen unter Stress. Das heißt, die saugen sich mit Flüssigkeit aus dieser Luftfeuchte voll und dann platzen die. Und dann können diese kleinen Subpollenpartikel frei werden und die werden dann natürlich mit dem Regen wieder in Bodennähe gedrückt und ja, dann kann man die einatmen.
Okay, also der Wind spielt eine Rolle, die Feuchtigkeit beim Gewitter oder auch vor dem Gewitter spielt eine Rolle und jetzt gibt es aber neue Erkenntnisse dazu. Welche?
Also in Melbourne ist man ja immer auf der Suche, weil ja da gehäuft diese Fälle auftreten, auf der Suche nach Theorien, wie dieses Gewitterasthma entsteht. Und da haben sich jetzt Forscher und Forscherinnen der Deakin University Gedanken gemacht, ob nicht auch das Gewitter, und zwar die elektrischen statischen Felder in den Gewitterwolken, eine Rolle spielen könnten.
Also nochmal was ganz Neues.
Ja, ist nochmal was Neues, wobei man natürlich auch sagen muss, klar, wenn es irgendwie immer bei Gewitter oder vor Gewitter oder kurz nach Gewitter auftritt, ist es eigentlich auch klar, dass man sich irgendwann mal das Gewitter selber vornimmt.
Und haben die dann das Gewitter im Labor simuliert? Weil die haben jetzt wahrscheinlich die Pollen in den Wolken angeschaut.
Das kann man eben tatsächlich ja eher schlecht, ne? Während eines Gewitters. Also sie haben tatsächlich in einer Versuchskammer starke elektrische Felder aufgebaut, simuliert, also Gewitter simuliert, mhm, und haben dann auch verschiedene Experimente gemacht, also was weiß ich, mit mehr oder weniger Kilovolt und haben dann auch verschiedene Luftfeuchten simuliert und haben Roggengraspollen benutzt, denn man hat festgestellt, dass bei vielen dieser Ereignisse tatsächlich wohl Roggengras, was sehr verbreitet ist, eine Rolle spielt bei diesem Gewitterasthma. Und das scheint auch überall aufzutreten. Und es gibt natürlich auch viele Gräserpollenallergiker. Und deswegen haben sie eben diese getrockneten Pollen, haben sie dann diesen verschiedenen elektrischen Feldern ausgesetzt und auch dieser verschiedenen Luftfeuchte. Und da haben sie dann festgestellt, wenn hohe Luftfeuchtigkeit zusammentrifft mit starken elektrischen Feldern,
Dann zerreißen die.
Diese Pollen zerreißen wirklich in winzig kleine und auch wirklich sehr ungleichmäßige Partikel. Und das sind dann eben wieder diese allergieauslösenden Subpollenpartikel, die für Heuschnupfengeplagte dann zur Gefahr werden können.
Ich habe gerade vor Augen so einen Luftballon, wo elektrische Kräfte zerren hin und her, immer krasser und dann zerreißt irgendwas. Aber Annette, also das war jetzt ein Laborexperiment, hast du gesagt, da hat es funktioniert, da konnte man das feststellen. Aber die Frage ist, explodieren diese Pollen in der Natur dann wirklich genauso?
Also man muss noch ergänzen, sie haben tatsächlich auch Blitze simuliert und so. Also sie haben schon wirklich versucht, sehr gut da zu arbeiten. Aber ich habe mit Jeroen Büters gesprochen, der ist Allergieforscher an der TU und auch am Helmholtz-Zentrum München. Und der hat tatsächlich auch schon mal nach solchen Partikeln gesucht, und zwar in freier Natur hier in München und Umgebung, und hat gesagt, er hat auch in mehreren Jahren das nicht feststellen können. Dass es also tatsächlich eine hohe Partikelkonzentration in der Luft gibt. Das heißt, wir haben einen kontrollierten Laborversuch da hat es funktioniert, ist auch eine sinnvolle Theorie, die auch durchaus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen oder für plausibel halten. Aber es ist tatsächlich im Moment nur ein Laborversuch und man hat bei einem Gewitter selbst noch nicht diese Versuche gehabt und konnte das so tatsächlich noch nicht nachweisen.
Okay, also die australischen Versuche erklären es nicht endgültig. Was könnte denn diesen, ich bleibe bei meinem botanischen Mixer, nenne ich ihn, der da bei Gewitter die Pollen so aggressiv macht, zerkleinert und damit aggressiv macht. Was könnte denn diesen Mixer sonst noch antreiben?
Naja, also es ist ja nicht so, dass die bisherige Theorie, dass Luftfeuchte oder starke Böen oder so eine Rolle spielen, dass die jetzt damit verworfen wäre. Denn das spielt ja weiterhin eine Rolle. Denn sie haben ja die Pollen auch verwirbelt, sie haben Luftfeuchte gehabt. Also das stimmt schon. Sie haben dem tatsächlich nur einfach ein weiteres Phänomen hinzugefügt, nämlich diese elektrischen statischen Felder scheinen auch etwas mit diesen Pollen machen zu können. Und jetzt kommt natürlich die nächste Forschung. Kann man das auch in der Natur finden? Denn ich meine, dafür müssen ja natürlich auch sehr, sehr bestimmte Bedingungen herrschen.
Wollte ich gerade sagen, also es war jetzt Australien, ne? Also das ist die Frage, hat es vielleicht was mit der Region zu tun und mit der Pollenmischung, die dort unterwegs ist?
Genau. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass es so starke Gewitter ja nicht immer gibt. Das heißt, man kann sich da also auch tatsächlich schlecht drauf vorbereiten und um solche Versuche in der Natur zu machen. Aber es ist eben auch so, also Melbourne und Umgebung scheint dafür prädestiniert zu sein. Da sind irgendwie viele flache Grasflächen rundherum. Auf der anderen Seite die Küstenregion mit der feuchten Luft vom Meer her. Und da gibt es auch sehr viel Wärme, ne? Also zu dieser Zeit, wo die Pollen fliegen. Also von daher scheint das auch irgendwie ganz gut zu passen. Aber wie gesagt, also so schwere Gewitter gibt es zum Glück nicht immer, aber vielleicht im Klimawandel häufiger. Also es gibt da sicherlich noch einiges, was zu erforschen ist, was jetzt in diesen Versuchen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Australien gemacht haben, noch nicht enthalten ist, wo aber andere Wissenschaftler auch darauf hinweisen. Zum Beispiel sollte man noch untersuchen, gibt es eigentlich noch andere Parameter, die da eine Rolle spielen könnten? Also zum Beispiel, was ist eigentlich nicht nur mit Gräserpollen, sondern auch mit Pilzsporen in der Luft? Oder welche Rolle spielt der Feinstaub oder überhaupt Luftverschmutzung? Ja, also es sind ja diese Luft, da ist ja, sind ja nicht immer nur Gräserpollen drin, sondern eben auch ganz viele andere Partikel, die potenziell auch zu Asthma führen könnten, weil sie ja vielleicht auch zerfallen. Also da gibt es noch einiges an Forschung, was da zu leisten ist.
Jetzt haben wir viel nach Australien geschaut. Wie sieht es in Deutschland aus? Also kann das bei uns auch auftreten und kann man was tun, um sich zu schützen?
Also an der Uni Augsburg hat man tatsächlich mal geguckt nach dem Gewitterasthma, nach dem Phänomen in Bayern. Aber man hat eigentlich noch nicht wirklich was feststellen können. Also auch Jeroen Büters hat gesagt, hier gibt es eigentlich nicht so viele schwere Gewitter, dass man jetzt wirklich das untersuchen könnte. Und auch die Forscherinnen und Forscher von der Uni Augsburg haben das nicht feststellen können. Aber es gibt tatsächlich auch in deren Forschung so gewisse Hinweise, dass es Gewitterasthma gibt, dass also die Inzidenz von Asthma bei Gewitter steigt. Aber Annette Straub, das ist eine der Forscherinnen, die das damals untersucht hat vor ein paar Jahren, die hat gesagt, das Problem ist ja auch so ein bisschen dabei, es ist keine Diagnose. Gewitterasthma ist keine Diagnose.
Ein Phänomen, es tritt auf.
Genau, man kann nicht sagen, okay, jetzt ist Gewitter, du hast Asthma, klar, ist Gewitterasthma. Sondern sie mussten halt verschiedene Diagnosen einbeziehen, was weiß ich, eben Husten und Leute, die vielleicht schon mal Asthma hatten oder Leute, die gerade nur da irgendwie Luftnot hatten oder so. Also man kann das natürlich nicht ganz so klar abgrenzen, aber es scheint Hinweise zu geben, dass tatsächlich auch hier Gewitterasthma auftreten könnte. Man muss wirklich nicht in Angst verfallen. Aber einen Ratschlag gibt es tatsächlich für Heuschnupfengeplagte. Man sollte nicht nur die Pollen-Apps immer irgendwie begutachten, sondern tatsächlich auch gucken, ob ein Gewitter ansteht. Und dann ist nicht nur wegen des Gewitters, sondern eben tatsächlich auch wegen möglichem Gewitterasthma der Ratschlag, zu Hause bleiben, Fenster zu.
Aber bis das Phänomen oder dieses Rätsel, wie genau läuft's ab, wirklich mal gelöst ist, ja, da muss diese Mission also offenbar noch ein Stückchen weitergehen. Aber ein paar Indizien haben wir zumindest mal eingesammelt. Dann danke ich dir, Annette, dass du uns von dieser Mission erzählt hast, von Gewitterasthma.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wir wünschen allen Heuschnupfengeplagten, dass sie gut durchs Jahr kommen. Klar, ohne große Anfälle und natürlich auch ohne Gewitterasthma. Und zum Schluss dieser Folge haben wir noch einen Hörtipp für euch. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon geträumt, die Alpen zu überqueren. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, der sich aber unsere Kolleginnen Kadi, Toni und Lisa vom Bergfreundinnen-Podcast stellen. Und ihr könnt dabei sein bei ihrem Abenteuer seit dem 28. Juni live hautnah mit dem Bergfreundinnen-Podcast. Den findet ihr natürlich wie IQ auch in ARD Sounds. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Ich bin Stefan Geier und ich freue mich, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Die ist nämlich schon in Arbeit. Bis dann.